Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als ich mein Theologiestudium begann, da hatte ich verschiedene Intentionen, Erwartungen an das, was mir das Studium bringen sollte. Ich wollte natürlich lernen, wie man predigt, ich wollte über die Bibel lernen, mehr über Gott erfahren. Und eine Frage, die mir sehr, 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 sehr wichtig war, das habe ich von Anfang an verstanden, ist: Wie kann ich denn Menschen trösten, die vom Tod betroffen sind? Sei es, dass sie auf den Tod zugehen oder dass sie jemanden betrauern, der gestorben ist. Und ich habe dann im Studium und im Vikariat und danach zahlreiche Dinge lernen müssen. Manches habe ich auch freiwillig gemacht, wo mir Leute versucht haben, Seelsorge beizubringen. Ich war in Marburg, habe dort studiert, damals war der große Dietrich Stolberg da. Das ist so der große Pastoraltheologe, wenn es so geht um Psychotherapie im kirchlichen Kontext halt. Da konnte man vieles, vieles erfahren und lernen. Das war wirklich eine Koryphäe, nicht nur deutschlandweit, weltweit. Ich habe dann im Vikariat eine KSA-Ausbildung gemacht, klinisch-seelsorgerliche Ausbildung, war eine ganze Weile in Herford am Krankenhaus, wurde da visitiert bei Seelsorgedingen. Habe später dann eine Notfall-Seelsorger-Ausbildung gemacht, habe eine Ausbildung gemacht zum Fachberater Seelsorge, eine ganze, ganze Menge. Und ich habe darin vieles gelernt, das will ich nicht verhehlen. Also ich habe darüber gelernt, was in meinem Gegenüber los ist. Wie kann ich in einem Gespräch jemand anderen lesen? Welche Signale sendet er? Ich habe auch vieles erfahren und gelernt, wie Gesprächsführung möglich ist. Ich habe dann auch so meine eigene Rolle als Seelsorger reflektieren gelernt. Das ist alles sehr interessant und wichtig gewesen. Aber das Wichtigste hat mir keiner beigebracht. Davon hat nie einer an diesen Dingen geredet. Was ist denn das Substanzielle dessen, was wir zu geben haben, was wir zu bringen haben, wenn denn einer vom Tod bedroht ist? Der da weiß, hier von der Palliativstation komme ich nicht mehr runter. Wenn da jemand ist, der seinen 30-jährigen Ehemann verloren hat, was hast du denen zu sagen, was hast du denen zu bringen? Das habe ich in der ganzen Ausbildung nirgends gefunden. Wo ich es gefunden habe, das war die Bibel. Das war das, was mir schon als junger Christ die Brüder, die alten, einfachen Brüder in der Gemeinschaft erzählt haben, was wichtig ist. Nämlich eins: Jesus. Jesus, Jesus, wie er uns in der Schrift bezeugt ist. Und ich habe euch und Ihnen heute Morgen 5 Verse aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Und in diesen 5 Versen, da steckt mehr drin an Potenzialität des Trostes angesichts des Todes und des Abschiednehmens, als an all dem, was ich in den vielen Kursen und Seminaren habe lernen und erfahren dürfen. Diese 5 Verse stehen in Lukas 7. Wir wollen hören auf die Verse 11 bis 15. Es ist die Erzählung davon, wie Jesus den Jüngling von Nain wieder zum Leben erweckt. Dort heißt es: Es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als Jesus aber nah an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und Jesus sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu, berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater und Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir danken dir für diese gewaltigen 5 Verse aus dem Lukas-Evangelium, die du uns heute schenkst an diesem Ewigkeitssonntag. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in dieser Predigt über diese 5 Verse zu einem jeden Einzelnen sprechen und reden wollest, der heute Morgen gekommen ist, der zugeschaltet ist. Dass das geschieht und dass das passiert, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben vom Heilshandeln Jesu angesichts des Todes. Und ich habe heute Morgen eine ganze Reihe Punkte mitgebracht, nicht drei wie normalerweise, sondern insgesamt sieben. Ich möchte sprechen erstens über das Kommen Jesu, zweitens über das Sehen Jesu, drittens über das Jammern Jesu, viertens über das Reden Jesu, fünftens über das Anrühren Jesu, sechstens über das Auferstehen Jesu und siebtens über das Wiedergeben Jesu. Das erste, das Kommen Jesu. Hier ist eine Frau, die ist vom Tode betroffen. Nicht nur, dass ihr Mann vor einiger Zeit gestorben ist, sie Witwe ist, jetzt ist auch noch ihr einzigster Sohn verstorben. Und sie ist auch in einem Alter, das der Tod vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lässt. Der Tod ist so richtig hineingebrochen. Das bedeutet ganz viele soziale Veränderungen für sie. Sie hat keine Rechte mehr dort in der Stadt. Die Frauen in der damaligen Zeit galten nichts. Wenn da kein Mann war, der sich um sie kümmerte, da waren sie quasi rechtlos. Finanziell war das auch schwierig, weil natürlich kein Versorger mehr für sie da gewesen ist. Aber über all das war natürlich die Trauer um den Verlust dieser beiden lieben Menschen. Und in diese Situation hinein kommt der lebendige Gott. So heißt es hier. Als aber Jesus nah an das Stadttor kam. Das ist wie so eine Szenenbeschreibung. Man überliest das schnell, aber da steckt ganz viel drin. Jesus kommt zu denen, die im Elend sind. Er kommt zu denen, die trauern. Er kommt zu denen, die vom Tode betroffen sind. Das ist eine Grundeigenschaft des lebendigen Gottes, dass er kommt. Wir haben heute Ewigkeitssonntag. Nächsten Sonntag geht der Advent los. Das Kirchenjahr beginnt damit, dass wir vier Sonntage an das Kommen des lebendigen Gottes in diese Welt denken. Er kommt. Und dieser lebendige Gott ist nicht nur in diese Welt gekommen, um das Gericht zu halten, das wird er eines Tages tun. Er ist nicht gekommen, um irgendwie Sightseeing hier auf dem Planeten zu machen, den er geschaffen hat, und zu gucken, was seine Geschöpfe alles daraus gemacht haben. Er ist nicht gekommen, um irgendwie einen Besuch abzustatten. Er ist nur aus einem einzigen Grund gekommen. Er ist gekommen, um die Macht des Todes zu zerbrechen. Das ist der Grund des Kommens Jesu Christi. Und so kommt er auch hier nach Nein, in die vermeintliche Lieblichkeit, so heißt der Nein übersetzt. Und da ist auf einmal nichts mehr lieblich. Nochmal, der Name Nein heißt lieblich. Und für den Moment, wenn alles in Ordnung ist, da sieht das irdische Leben so lieblich und so wunderbar aus, bis der Tod auf einmal einbricht in die Lieblichkeit. Und dann ist nichts mehr, wie es vorher gewesen ist. Dann ist alles ganz furchtbar. Und wie gut, wenn dann der Heiland kommt. Und wie gut, dass er gekommen ist, damals vor 2000 Jahren, und hat die Macht des Todes gebrochen. Wir haben heute den Wochenspruch gehört, da heißt es davon, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen. Das Licht, was wir leuchten lassen sollen, das ist nicht irgendwie in irgendwelchen Lampen mit Lumen. Das Licht, das wir leuchten lassen haben, das ist das Licht des Evangeliums, dass Jesus die Macht des Todes gebrochen hat. Und wie gut, dass schon über Jahrhunderte von dieser Stelle aus genau diese Botschaft in diese Stadt gerufen wurde, dass das Licht des Evangeliums immer wieder geleuchtet ist aus der Martini-Kirche. Ich sage das deshalb, weil wenn Sie draußen stehen vor der Kirche, da sehen Sie zwei Reliefs. Eins hier am Parkplatz, eins vor dem Eingang. Wir stellen beide dieselbe Szene dar. Das ist die Kreuzigung Jesu Christi. Und das Kreuz steht auf einem Schädel. Und es ist ein Zeichen dafür. Die Macht des Todes ist gebrochen, deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Das war die Botschaft, das sollten die Leute sehen. Als sie früher an der Kirche vorbeigingen, das war der Wunsch derer, die diese Reliefs angefertigt haben, die Leute sollen wissen, Jesus ist gekommen, um die Macht des Todes zu zerbrechen. Wie hier in der Geschichte. Er hat die Macht des Todes zerbrochen, deshalb der Totenschädel, der zerstört ist. Darüber steht das Kreuz. In unserem Gesangbuch, das Sie in den Händen halten oder vor sich auf der Bank liegen haben, da ist bewusst das erste Lied, Jesus ist kommen. Jesus ist kommen. Da heißt es in der zweiten Strophe, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei, Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der macht recht frei. Bringet aus Ehren und Sünde und Schanden, Jesus ist kommen und springen die Banden. Das steht nicht umsonst als erstes in diesem Buch drin, das ist ja das Gemeinschaftsliederbuch. Die alten Brüder der Gemeinschaft, die wissen und wussten, worum es geht bei Jesu Christi. Nämlich, dass er gekommen ist, um die Macht des Todes zu zerbrechen. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und das ist die Botschaft, die ich heute Morgen am Ewigkeitssonntag euch noch einmal zurufen möchte. Ihr, die ihr in Trauer seid, ihr, die ihr Todeserfahrungen gemacht habt. Jesus ist da. Er ist in diese Welt gekommen, um dir gerade in deinen Todeserfahrungen und auch in dem Tod, der vor dir steht, zu helfen. Das ist das Erste, das Kommen Jesu. Ein Zweites, das Sehen Jesu. Jesus kommt nicht nur nach Nein und geht dann einfach hinein, sondern er sieht, was da vor sich geht. So heißt es hier im Vers 13, als sie der Herr sah. Unser Gott und Heiland in Jesus Christus ist ein Gott, der hinguckt. Hinguckt auf seine Geschöpfe und gerade das sucht, dem es nicht gut geht. Das traurig ist, das gedemütigt, das zerbrochen ist. Immer wieder lesen wir diese stereotype Formulierung in den Evangelien, dass Jesus sieht. Lukas 13, einige Kapitel später, bei der verkrümmten Frau, die seit 18 Jahren da diese Probleme mit dem Rücken hatte, heißt es, als aber Jesus sie sah. Bei dem Blindgeborenen, Johannes 9, Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Das ist eine Grundeigenschaft unseres Gottes, dass er uns sieht in unserem Elend und dass er nicht vorbeigeht, sondern dass er sieht und sich zuwendet. Gott sieht. Schon in den Vätergeschichten im Alten Testament wird das immer wieder von Gott bezeugt, als Abraham den Isaak dann doch nicht opfern muss. Da sagt er, Gott hat mich doch gesehen. Ich habe für einen Moment meine Wegführung nicht verstanden. Aber jetzt begreife ich alles. Und dann sagt er als Ergebnis seines Reflektierens über all das, was geschehen ist, der Herr sieht. Die Hagar, seine Nebenfrau, die er vertrieben hat, als die dann auch nicht mehr weiter weiß und denkt, sie muss sterben, da lebt sie, wie Gott wunderbar sie führt und wie er sie versorgt. Und dann sagt sie auch als Ergebnis dessen, was sie erlebt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und das möchte ich dir an diesem Ewigkeitssonntag noch einmal als Licht des Evangeliums zurufen, für deine momentane Situation, in der du drin bist, für deine Not, für dein Elend und auch für deine Trauer. Du bist nicht allein. Gott sieht dich. Er ist nicht nur zu dir gekommen in diese Welt, er sieht dich auch mit deinen Problemen. Er nimmt sie wahr. In 2. Mose 3 heißt es, als Mose berufen wird, nach Ägypten zu gehen, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und das dürfen wir wissen, auch für unser Elend. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, er sieht unser Elend. Die Dinge, die wir schon so lange im Gebet bewegen, er sieht sie. Auch wenn wir schon angefangen haben zu zweifeln und denken, er hört nicht, unser Gebet bringt nichts. Ich darf dir heute Morgen noch einmal versichern, er sieht dich in deinem Elend, in deiner Trauer und in deiner Not. Ein drittes, was Jesus hier tut und was hilft angesichts der Todeserfahrung, ist das Jammern Jesu. Da heißt es so wunderbar im Vers 13, als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Jammerte sie ihn. Wilhelm Busch, mein großes Predigervorbild, hat einmal gesagt, Jesus hat einen Zug zum Elend. Er ist nicht wegen der gesunden, starken und Anständigen kommen, sondern wegen der Kranken, Einsamen und Elenden und hat einen Zug eben zu diesen Elenden. Und er sieht nicht nur das Elend derer, die da tief drin sind und Not, Verzweiflung und Depression, nein, es jammert ihn auch. Jesus jammert das Elend dieser Frau, dass sie den Sohn verloren hat, dass sie Witwe ist, dass sie irdisch gesehen vor einer dunklen Zukunft stehen. Das tut ihm leid, das geht ihm tief an das Herz. So ist unser barmherziger Gott. Und diese Formulierung, es jammert Jesus, finden wir immer und immer und immer in den Evangelien. Bitte nehmen Sie ruhig mal heute eine Konkordanz und schlagen Sie das nach, wo immer das von Jesus die Rede ist. Heute ist ja Lehrtext. Lukas 15, Vers 20 heißt es von dem verlorenen Sohn, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Es jammerte ihn und dann läuft der Vater aus dem Haus und nimmt den schmutzigen Sohn in die Arme. So ist Gott, so ist Jesus. Wenn er uns sieht in unserem Elend und wir uns ihm zuwenden, nur so ein bisschen, dann jammert das sein Vaterherz und dann kommt er uns entgegen. Und Jesus heißt es in Matthäus 9, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. So ist unser Gott und Herr. Er sieht uns, wenn wir verschmachten, wenn wir betroffen sind von der Not, wenn niemand irdisch mehr für uns da ist, wenn sich niemand um uns kümmert, wenn wir uns ganz alleine fühlen, dann sieht er uns und es jammert ihn, es tut ihm leid. Matthäus 14 heißt es von den Kranken, die sie zu Jesus brachten. Jesus stieg aus dem Boot und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Matthäus 15 heißt es von ihm, als die Menge Hunger hat. Jesus sprach, das Volk jammert mich, denn sie harren schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf ihrem Weg. So ist unser Gott. Er sieht uns in unserem Hunger, er sieht uns in unserer Krankheit, er sieht uns in unserem Elend und das jammert ihn und das setzt ihn in Bewegung. Wir müssen immer wieder sehen, wen es hier jammert. Das ist nicht irgendwie die hilflose Nachbarin mit 91 Jahren, die nur sagt, du, ich nehme Anteil an deinem Schicksal, es tut mir so leid, sondern es ist der Gott, dem alles möglich ist. Und wie wunderbar, dass er mit uns leidet, dass er mit uns geht, und dass er mit uns jammert, wenn wir im Jammertal unseres Elendes sind. Das ist etwas ganz, ganz Starkes. Das allein gibt schon Trost. In vielen Kulturen dieser Welt gab es früher Klageweiber. Das heißt, wenn jemand gestorben war, dann kamen Frauen und die haben dann die Klage angestimmt. Die haben laut das Elend ausgerufen, von dem eine Familie betroffen war. Zum Teil über Tage hinweg, um das zu artikulieren. Und Soziologen haben festgestellt, wie hilfreich das ist, wenn andere mit einem das Leid artikulieren, das laut mit aussprechen, diesen geht es schlecht, die haben jemanden verloren. Und wie traurig ist es in unserer Gesellschaft, wo wir immer mehr in Einsamkeit unsere Trauer leben müssen. Keiner mehr Trauerkleidung trägt, kaum mehr die Leute mit auf die Beerdigungen kommen. Man allein mit der Trauer fertig werden muss und kaum jemand mit einem jammert und klagt. Aber wie gut, wenn man dann einen lebendigen Gott in Jesus Christus hat, von dem man weiß, der jammert mit mir. Der sieht mich in meinem Elend, in meiner Not. Das ist das ganz Wunderbare. Das ist Trost angesichts des Todes. Und ich möchte es dir noch einmal zusprechen, der du vielleicht heute Morgen gekommen bist und zugeschaltet bist in deiner Trauer. Und denkst, ja, für alle anderen geht das Leben weiter. Nur für mich ist die Zeit stehen geblieben. Mein Mann, meine Frau, meine Tochter, alle anderen nehmen es nicht mehr wahr. Ich bin allein in meinem Kummer. Nein, das bist du nicht. Er, Jesus Christus, ist da. Und dein Elend jammert ihn genauso, wie ihn das Elend dieser Frau hineingejammert hat. Ein viertes, was Jesus an Heilshandeln tut hier angesichts des Sterbens des Jünglings, er spricht. Er spricht. Er kommt, er sieht, es jammert ihn und dann spricht er. Jesus sprach zu ihr, weine nicht. Er macht erstmal nichts anderes. Erstmal ist da nur das Wort. Und dieses nur können wir direkt wieder streichen. Da ist das Wort. Das Wort, das wissen wir, ist Gott. Und im Wort begegnet uns der lebendige Gott. Und wenn der lebendige Gott zu uns spricht und wir seine Stimme vernehmen, dann ist alles Elend gelöst. Da mag es irdisch noch existent sein, aber dann ist der Game Changer da. Das ist das, was hier passiert. Jesus Christus kommt und er sagt zu dieser Frau, weine nicht. Es hat sich noch nichts erstmal geändert. Noch ist ihr Sohn tot, noch ist sie Witwe. Aber da ist das Wort. Und das Wort ist Wahrheit. anders als die Realität des Toten dort auf der Bahre vor Nein. Und so ist es immer wieder bei dem Wort Gottes. Die Wahrheit des Wortes Gottes steht häufig der Realität dieser Welt entgegen. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes ist immer wieder stärker als die Realität dieser Welt. Und es ist so hilfreich, wenn dieses Wort Gottes in unser Leben hineinkommt und wir die Stimme des lebendigen Gottes in unserer Not, in unserem Elend vernehmen können, wo dann wirklich alles anders wird, der Game Changer. Nicht nur hier, Johannes 11, diese Geschichte mit Maria und Martha, die in Trauer sind, Lazarus ist tot. Und dann spricht Jesus von der Auferstehung, die er ist. Und dann geht er zum Grab von Lazarus, der da schon am Verwesen ist, und ruft: Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus, weil das Wort Gottes stärker ist als der Tod. Stärker ist als der Tod. Das werden wir alle in der Tiefe erst erkennen, wenn wir selber gestorben sind. Wenn unser Herz aufgehört hat zu schlagen, in dem Moment unseren Namen hören werden, wenn wir Jesus Christus nachfolgen und er uns in die Ewigkeit ruft, dann werden wir wissen, wie stark wirklich das Wort Gottes ist. Dieses Wort, das Himmel und Erde gemacht hat, das mir und euch das Leben gegeben hat, aber das uns auch abberufen wird aus dieser Welt und das uns ewiges Leben schenken wird. Das ist gewaltig. Es ist meine Aufgabe als Pastor, immer wieder Menschen zu beerdigen. Und die meisten derer, die eben auf diesem Zettel gestanden haben, die habe ich auch beerdigt. Wenn immer ich einen Menschen beerdige, einen biografischen Rückblick mache, das Wort Gottes verkündigen darf in der Halle, geht es dann zum Friedhof, auf zum Grab, und dann wird der Sarg oder die Urne herabgelassen. Aber bevor das passiert, sage ich immer ein einziges Wort. Immer. Johannes 11, 25 und 26. Dieses Wort lautet: Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und wenn die Leute das glauben, die da in Trauer stehen, dann ist das der Game Changer. Ja, sie müssen jetzt einen lieben Angehörigen hergeben. Das ist die Wirklichkeit. Aber die Realität des Wortes Gottes ist eine andere, größere und stärkere, dass der Tod uns, die wir Jesus nachfolgen, nichts anhaben kann. Und das kriegen wir eben vermittelt im Wort Gottes, im Reden Jesu, so wie eben hier auch die Frau. Und wie wunderbar, wenn der lebendige Gott zu uns spricht, wenn er redet. Dass wir keine tote, stumme Götze haben, an die wir glauben, sondern einen lebendigen Gott, den wir hören, wenn wir in seinem Wort lesen und auf die bibeltreue Verkündigung hören. Das ist Hilfe angesichts unserer Todeserfahrung. Nicht nur, wenn wir einen lieben Menschen herzugeben haben, nicht nur, wenn wir selber sterben, sondern auch angesichts all der Todeserfahrungen in unserem Leben, die wir sonst so machen. Wenn Dinge final zu Ende gehen, eine Beziehung zerbricht, eine körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist, irgendeine Finanzinvestition sich zerschlagen hat und. Wie gut, wenn dann der lebendige Gott in unser Leben hineinspricht und sagt: weine nicht, weine nicht. Und das möchte ich dir auch noch einmal sagen. Dieses Wort aus Lukas 7 ist nicht nur gesprochen damals vor 2000 Jahren zu der Frau, damals vor Nein, zu dieser Witwe. Es ist auch gesprochen zu dir in deine Situation hinein. Mit all deiner Trauer, mit all deiner Verzweiflung. Jesus sagt dir heute Morgen: redet dich an, weine nicht. Weine nicht. Er hält deine Zukunft in seinen Händen. Und das ist eine gewaltige, wunderbare Zukunft. Du brauchst nicht zu weinen. Ein fünftes, was Jesus hier tut, er rührt an, das Anrühren Jesu. Da heißt es im Vers 14, da trat Jesus hinzu und berührte den Sarg. Der Verstorbene kommt in Verbindung mit dem lebendigen Gott und dann kann er nicht mehr tot sein. Dann kann er sich aufrichten, dann kann er leben. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass dieses Wunder geschieht, der Auferstehung, der Auferweckung hier, dass eben der Jüngling von Nein in Berührung, in Kontakt mit dem lebendigen Gott kommt. Und das lesen wir immer wieder, dass das so wichtig ist, dass wir in Berührung, in Kontakt mit dem lebendigen Gott kommen müssen, damit eben die Hilfe da ist angesichts unseres Todes und unserer Todeserfahrung. Da ist die Frau, die seit 12 Jahren einen Blutfluss hat, die sagt: wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfassen könnte und sie versteht, ich muss mit dem lebendigen Gott in Berührung kommen, dann werde ich heil. Und als sie ihn anrührt, versiegt der Blutfluss sogleich, heißt es. Das sind die Jünger, die bei der Verklärung Jesu überhaupt nicht mehr wissen, was passiert. Das ist zu viel, die haben gar keine Ahnung, was da tatsächlich um sie herum geschieht. Und dann heißt es da, und Jesus kommt und rührt sie an, er streckt seine Hand aus. Und dann kommen sie wieder zurecht. Da ist der Elia, der in Angst und Depression unter dem Wacholderbusch liegt. Und Gott schickt seinen Engel und dann heißt es, und der Engel rührte ihn an. Und dann kriegt er neue Kraft, dass er durch die Wüste gehen kann und dass er wieder zugerüstet ist für seinen Dienst. Da ist die Tochter des Jairus. Auch sie wird vom lebendigen Gott, von Jesus Christus angerührt und sie bekommt das Leben zurück. Und viele, viele Geschichten in der Bibel handeln davon, wie Gott, wie Jesus Menschen anrührt und sie Kraft bekommen, wie sie mit ihren Todeserfahrungen fertig werden, ja selbst wie sie den Tod überwinden. Aber das ist das Wichtige, was es braucht, eben diese Anrührung, diese Berührung, diesen Kontakt mit dem lebendigen Gott. Und das ist auch das, was wir brauchen, wenn wir mit dem Tod und den Todeserfahrungen fertig werden wollen. Wir brauchen die Anrührung Gottes, wir brauchen die Begegnung mit Jesus. Da wird vielleicht der eine oder andere fragen, ja, wie kriegen wir die denn vor 2000 Jahren? Da war er ja leiblich hier auf der Welt und da konnte er die Leute mit seinen Händen anfassen, konnte sie berühren. Wie bekommen wir sie? Nun, wir bekommen sie durch den Heiligen Geist, der ja der Geist Jesu Christi ist. Wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir es lesen, wenn wir der bibeltreuen Verkündigung vertrauen, dann kommt der Geist Gottes in uns. Und dadurch haben wir Berührung, Anrührung von Jesus Christus. Und das führt dann dazu, dass wir Trost und Kraft haben angesichts all des Elendes, mit dem wir konfrontiert sind. Das ist wichtig bei unserem Tod und unseren Todeserfahrungen. Und das muss man auch denjenigen sagen, die eben ohne Jesus in Tod und Todeserfahrung hinein müssen. Sie haben keinen Trost. Das darf ich nun sagen nach knapp 30 Jahren Seelsorgeerfahrung. Viel Begleitung gemacht in Notfallseelsorge. Vielen Menschen auch die Todesnachricht überbringen müssen, dass ihr Ehemann, ihre Ehefrau, ihr Kind nicht mehr nach Hause kommen, weil der Unfall, weil diese furchtbare Krankheit, der Schlaganfall, sie jetzt abberufen hat aus diesem Leben. Und da kann man etwas feststellen, wenn man das macht, in welchen Häusern Jesus wohnt und wo Jesus nicht zu Hause ist. Ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, ich habe gefragt, was kann denn helfen? Wenn ich zu Menschen gekommen bin, die Jesus nicht gekannt haben, dann war da im wahrsten Sinne des Wortes die Trostlosigkeit. Und ich habe es manches Mal erleben müssen. Ich habe Todesnachrichten überbracht, habe dann den, über den ich die Todesnachricht überbracht habe, halt ihn beerdigt und 14 Tage später die Frau auch noch beerdigt. Und nicht, weil die irgendwie jetzt da einen Autounfall hatte, sondern weil sie das Leben genommen hatte. Die wurde damit nicht fertig, das war zu stark. Der Tod ist eine gewaltige, furchtbare Macht. Und wer Jesus nicht hat, der ist dieser Macht alleine ausgesetzt. Aber Gott sei Dank haben wir ja Jesus. Gott sei Dank ist er in diese Welt gekommen. Gott sei Dank können wir Begegnung mit ihm haben, mit dem Gott, den es jammert in unserem Elend und der uns hilft, der uns beisteht. Aber wir müssen diese Berührung haben. Ohne Jesus werden wir mit dem Tod und der Todeserfahrung nicht fertig. Nicht in unserer Trauer und schon gar nicht, wenn wir selber sterben müssen und dann ins Totenreich müssen und dann auf das Gericht warten. Halleluja für uns, die wir Jesus nachfolgen, die wir Berührung und Anrührung von Jesus erfahren durften, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir Glieder am Leib sind, am Leib Jesu Christi, der ja nicht tot ist, sondern der lebt und wir mit ihm leben dürfen. Und so wie hier der Jüngling von Nain dann gar nicht mehr anders kann, als er Anrührung Jesu erfährt, so auch für uns. Dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, Berührung und Anrührung des lebendigen Gottes haben, da ist uns das ewige Leben geschenkt. Ja, dieser Leib, wir haben es eben in 1. Korinther 15 gehört, der muss sterben. Aber wir werden leben, weil wir zu Jesus Christus gehören. Wunderbar, dass wir die Anrührung des Herrn erfahren durften. Und dann kommt es im sechsten Punkt, das Finale, die Auferstehung, die Auferweckung des Jünglings, das Auferstehen Jesu. Da heißt es hier, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das stärker ist als der Tod. Und Jesus Christus, der die Macht über Leben und Tod hat, er hat auch die Macht zu sagen, steh auf. Steh auf und lebe wieder. Das ist das Finale, Gewaltige, was wir eines Tages erleben werden, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir ewiges Leben bekommen. Wir gehen alle auf den Tod zu. Und nochmal, ich habe das eben schon gesagt, als ich die Liste verlesen habe, es kann sein, wir stehen nächstes Jahr selber auf dieser Liste. Kann sein, wir haben keine 30, 40, 50 oder 60 Jahre mehr. Kann sein, es sind nur noch einige hundert oder einige Dutzend Tage. Aber wenn wir in Christus Jesus sterben, dann brauchen wir keine Angst zu haben, weil wir ewiges Leben haben. Und weil er zu uns genauso sagen wird wie zu dem Jüngling von einem: Steh auf. Und zwar nicht für ein paar Tage und Monate mehr in dieser Welt, sondern für ewiges Leben im himmlischen Jerusalem. Halleluja, das ist uns gegeben. Aber wisst ihr, Jesus sagt nicht nur: Steh auf zur Ewigkeit, das ist das Große. Er macht es auch im Kleinen, dass er immer wieder sagt: Steh auf. Nämlich nicht nur dann, wenn wir selber von unserem eigenen biologischen Tod betroffen sind, sondern wenn wir die Todeserfahrung in dieser Welt machen müssen. Wenn wir in Trauer sind. Ich habe eben von Elia gesprochen. Der war in Traurigkeit über all das, was kaputt gegangen ist und gestorben in seinem Volk. Und dann sagt Gott durch den Engel: Steh auf. Steh auf, sagt er zu Elia. Er sagt es zu Petrus, der in Apostelgeschichte 12 gefangen genommen worden ist von dem Herodes, und er muss mit dem Tode rechnen, und die Wachen bewachen ihn, Ketten sind an seinen Füßen. Das ist so ein starkes Bild für all das, was uns in dieser Welt bindet und kaputt macht. Und dann kommt der Engel Gottes in diese Zelle hinein. Er weckt Petrus, der weiß gar nicht, was ihm passiert. Der muss ihm erklären: Zieh dir die Schuhe an. Aber als Erstes sagt er ihm: steh auf, aus deinen Bindungen heraus. Er sagt zu denen, die krank sind, Johannes 5, Gelähmtenheilung: Steh auf und nimm dein Bett, so sagt er zu dem Gelähmten. Das ist das Wort, was Jesus immer wieder sagt, nicht nur eines Tages, wenn wir sterben werden, sondern auch in den Todeserfahrungen, in den Trauererfahrungen dieser Welt, kommt Gott immer wieder und sagt uns in Jesus Christus: Steh auf. Der Gott der Auferstehung gibt uns auch in dieser Welt, angesichts unserer Todeserfahrung, immer wieder die Kraft zum Aufstehen und zum Weitermachen. Und das möchte ich dir heute Morgen auch nochmal als frohe Botschaft verkündigen. In deiner Todeserfahrung, die du gerade gemacht hast, in deiner Trauer, in deiner Depression, in dem, was dich runterzieht. Jesus sagt dir: steh auf, du kannst weitermachen. Hier bei dem Jüngling von Nain geht es ja um Auferweckung. Es ist ja noch nicht ewiges Leben, zu dem er ihn aufstehen lässt, sondern es geht weiter für ihn. Und das darfst du wissen. Wenn dieser Gott die Kraft hat, einem schon Verstorbenen aufzuerwecken, dann hat er auch die Kraft, dir zu helfen bei deinem Problem und bei deiner Not, die dich momentan betrifft. Das darf dir helfen, dass du wissen darfst, der lebendige Gott ist da. Er sieht dich, es jammert ihm, was du hast, und er sagt dir: steh auf. Hey, du kannst weitermachen, weil ich da bin. Du hast eine Zukunft vor dir, weil ich deine Zukunft bin. Steh auf, sagt der Gott. Und dann siebtes und letztes, das Wiedergeben Jesu. Da heißt es hier im Vers 15 als letzten Satz: und Jesus gab ihn seiner Mutter. Die Frau ist aus der Stadt herausgegangen, will ihren Sohn beerdigen, ist Witwe und weiß, im Prinzip ist alles aus. Und dann kommt Jesus in ihr Leben, der sie sieht, und sie jammert ihn das Elend, und er spricht sie an, und dann darf sie final erleben, wie all ihr Kummer, all ihre Sorgen mit einem Mal durch Jesus Christus gelöst sind und sie ihren Sohn wiederbekommt. Das ist etwas ganz Starkes, was wir wissen dürfen, wenn wir Jesus begegnet sind in unserem Leben. Dass all die Todeserfahrungen, gerade das Abschiednehmen von lieben Menschen, eines Tages für uns kein Problem mehr sein wird. Wir werden die, die in Christus Jesus verstorben sind, wiedersehen. Davon spricht die Bibel. Aber auch diejenigen, die nicht in Christus Jesus verstorben sind und die wir Trauer tragen, auch das wird uns keine Probleme mehr bereiten. Das heißt, dass Gott abwischen wird alle Tränen von unseren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Auch der Tod, lieber Angehörige, und Leid und Geschrei und Schmerz wird nicht mehr sein, wenn das Erste vergangen sein wird. Und das ist auch ein Stück weit dessen, wie uns Jesus etwas wiedergibt. Unsere Fröhlichkeit, die wir haben durften wie der erste Adam im Paradies, die werden wir wieder haben, wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Dass der Tod überwunden ist. Und heute sind Menschen hier, die einen lieben Angehörigen verloren haben im letzten Kirchenjahr. Und die wissen, hier irdisch ist das Final aus. Aber darauf dürft ihr euch verlassen, Gott wird euch die Fröhlichkeit wiedergeben und er wird final eure Trauer nehmen. So wie er das hier bei der Frau, bei der Witwe von Nain gemacht hat. Weil er der Herr über Leben und Tod ist, weil er das verheißen hat. In 1. Thessalonicher 4 schreibt Paulus an die Gemeinde: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn du Abschied nehmen musst ohne Jesus, hast du keine Hoffnung. Das ist bitter und das ist manchmal zerstörerisch bis an den eigenen biologischen Tod. Aber wenn du in Christus Jesus Abschied nehmen kannst, dann hast du immer Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns sagt, es wird final alles gut werden. Du brauchst keine Angst zu haben. Das darf die Witwe von Nain erfahren, dass sie ihren Sohn wiedergegeben bekommt und dass sie keine Tränen mehr zu vergießen braucht. Und das darfst du auch wissen über all deine verstorbenen Angehörigen. Du darfst wissen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wird er final alles gut machen. Und das ist die Hilfe, die wir haben angesichts des Todes. Und das ist das, was wir immer wieder zu bringen haben. Nicht nur so ein Pastor Latzel in der Seelsorge auf einer Beerdigung, sondern ist das, was wir auch unseren Mitmenschen immer wieder sagen dürfen und müssen, wenn sie eben vom Tod bedroht sind, wenn sie Todeserfahrungen gemacht haben, dass wir ihnen sagen, was helfen kann. Nur eins, Jesus Christus mit seinem wunderbaren Heilshandeln angesichts des Todes. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.